Herzlich willkommen bei Prolog und Panik, deinem Buchpodcast. Ich bin Diana.
Und ich bin Mona. Und wir reden am liebsten über Fantasy, Romantasy und Romance-Bücher.
Komplett ehrlich, mit viel Englisch und ohne Filter. Willkommen zur Buchbesprechung des Hype-Buches des Jahres.
Alchemist.
Von der Autorin Sandy New.
Und wir haben es beide gelesen.
Ja, ich habe es gehört.
Ich habe beides gemacht.
Du hast gelesen. Du hast beides gemacht.
Ich hatte es eilig.
Stimmt.
Ich war am 12.10. Zu ihrer Lesung in Berlin. Und weil mein Buch auch noch Verspätungen in der Post hatte und dann nicht mehr so viel Zeit war zwischen Erscheinungsdatum und dieser Lesung und es ein sehr, sehr, sehr dickes Buch ist. Was hat es? 1020 oder sowas Seiten?
220 Seiten, glaube ich.
Okay, ja. Dezente 1200 Seiten. Ja, habe ich beides gemacht, habe ich es gehört und gelesen, um es noch zu schaffen, weil ich so Angst vor Spoilern hatte. Und ich bin sehr froh, dass ich es vorher beendet habe, weil ich sonst auch in Bereichen gespoilert worden wäre, obwohl es eine spoilerfreie Lesung war, aber es ist ja bei Lesungen nie ganz spoilerfrei. Und ich hätte Sachen erfahren, die ich nicht hätte wissen wollen.
Ja, ist auch eine Frage der Definition von Spoilern, ne? Ich bin da ja auch super empfindlich. Alles ist für mich irgendwie ein Spoiler. Ich lese ja keine Klappentexte
Aber
mehr.
da kann ich gerne später nochmal was zu sagen, was sie da erwähnt hat. Wir bleiben jetzt erstmal
Ja,
spoilerfrei.
please. Ja, ganz kurz ist mir gerade eingefallen, Sandy New benutzt im Englischen ja they, them Pronomen, richtig? Wie war das da bei der Lesung?
Ja, ich habe auch mitbekommen, dass es vor kurzem Diskussionen gab, weil Goodreads einen großen Post gemacht hat mit ihr, in dem sie als she bezeichnet haben und sehr viele Leute drunter geschrieben haben, dass sie they und them benutzt. Ich habe auch nachgeguckt, zum Beispiel auf ihrem Instagram-Account, und da stand gar nicht. Und inzwischen steht da aber she und they. Und auf der Lesung wurde sie als she bezeichnet die ganze Zeit. Sie hat selber von Motherhood und nicht von Parenthood gesprochen. Also würde ich sie heute auch über sie als sie sprechen, weil das ja offiziell in Ordnung ist für sie. Sie hat es uns offiziell erlaubt, sie she zu nennen.
Yay. Okay, danke für das Nachgucken. Aber ja, wir bleiben erstmal spoilerfrei. Spoilerfrei.
Sag's nochmal, spoilerfrei.
Kriegen wir spoilerfrei hin, worum es geht? Wir können ja mal erstens mal dazu sagen, dass das ursprünglich das Buch bekannt wurde, weil Sandy New eine Harry Potter Fanfiction geschrieben hat, die hieß Manacled. Und da ging es um ein alternatives Ende von Harry Potter, wo Voldemort den Krieg gewonnen hat und Draco und Hermione was miteinander hatten, ganz grob gesprochen. Und das wurde dann quasi von dem Verlag aufgenommen. Und weil man ja logischerweise die Harry Potter-Welt dafür nicht verwenden darf, hat sie da ganz viel umgeschrieben. Und dabei ist Alchemist rausgekommen. So, um jetzt mal nochmal den Hintergrund dazu zu sagen. Das steht bei Thalia auf der Seite von Alchemist. Es gibt niemanden mehr, den du retten kannst. Helena Marino ist die letzte Überlebende des Widerstands, vergessen in Gefangenschaft. Bis sie durch einen Zufall in die Hände von Cane Farren gerät, dem erbarmungslosen High Reef. Eingesperrt auf seinem eisernen Anwesen will Helena die letzten Geheimnisse des Widerstands wahren, während Cane versucht, mit alchemistischer Gewalt in ihren Kopf einzudringen. Denn Helena erinnert sich nicht an die letzten Jahre des Krieges. War sie wirklich nur eine einfache Heilerin in den Reihen der ewigen Flamme? Helena ringt um ihr Überleben und beginnt zu ahnen, dass Cane und sie weit mehr verbindet, als ihre Feinde je erfahren dürfen. Und dann steht noch dazu, Alchemist ist eine düstere Fantasy mit einer epischen Liebesgeschichte.
Wie geht's dir, nachdem du Alchemist gelesen hast?
Geht's mir, nachdem ich Alchemist gelesen habe? Besser, als ich dachte.
Ja, mir auch. Würdest du das Buch weiterempfehlen?
Bedingt. Also ich finde, bei dem Buch muss man schon richtig dolle aufpassen, wem man sowas empfiehlt, weil es schon sehr düstere Themen behandelt. Den Krieg, so wahrheitsgemäß ich das auch nur einordnen kann, finde ich, darstellt. Also verhältnismäßig realistisch, auch wenn es eine Fantasy-Welt ist, sehr viele Themen, die Krieg so mit sich bringt, behandelt, die da auch drin vorkommen. Also da kommt halt auch logischerweise total viel Tod drin vor und andere Gewaltverbrechen. Also wenn man da empfindlich ist, würde ich auf jeden Fall sagen, guck dir die Triggerliste an. Also wenn ich jemanden kenne und einschätzen kann, dann kann ich, glaube ich, ganz gut einschätzen. Mir fallen tatsächlich spontan ein paar Freundinnen ein, denen würde ich es nicht empfehlen. Aber an sich würde ich sagen, es ist ein gutes Buch. Ich mag es ja eigentlich auch. Ich finde es gut, wenn Sachen mal wirklich auf den Tisch kommen. und nicht so dolle verblümt und versteckt werden und hinter zu viel Fantasy sich quasi verstecken und man dann nachher sagen kann, ja, es war eine tolle Liebesgeschichte oder so, sondern dass da halt auch schwierigere Themen mal, so realistisch man das halt in Fantasy-Romanen machen kann, thematisiert werden. Es ist für mich, für die, die es gelesen haben, was das angeht, eine ähnliche Kategorie wie Blood Over Brighthaven. Da sehe ich das zum Beispiel auch so, dass es so realistisch ist und die Probleme unserer realen Welt so in your face thematisiert, dass es für manche Leute anstrengend sein kann zu lesen. Aber an sich finde ich es ein gutes Buch. Es ist zum Teil recht kompliziert, fand ich. Aber wenn man dann durch ist, auch wieder nicht so kompliziert. Es ist, der Einstieg ist, glaube ich, einfach ein bisschen anstrengend.
Ich frage mich die ganze Zeit, wem ich das empfehlen würde, weil jemandem, der nicht die ganze Zeit dicke Fantasy-Bücher liest, dem würde ich das ja auf gar keinen Fall geben zum Einstieg. Und jemand, der da drin ist im Thema, der kennt das halt auf jeden Fall, ist gerade meine Einstellung. Oder hat davon gehört, hat es in irgendeiner Form auf dem Schirm, hat sich vielleicht damit beschäftigt.
Wobei, ich glaube, da muss man auch unterscheiden zwischen wir, die in der Instagram-Bubble unterwegs sind, die das halt die ganze Zeit thematisiert, wo das mega gehypt ist, und Leute, die halt ganz gerne mal Fantasy lesen, aber halt, weil sie im Buchladen dann gehen und irgendwas irgendwo rumliegen sehen oder jemanden was empfohlen hat. Also gerade die Freundin, von der ich vorhin erzählt habe, die gerade Throne of Glass und Akota liest, die hat keinen Plan. Die liest zwar gerne so Bücher, aber wenn ich jetzt sage, hast du Alchemist, wenn du Glück hast, hast du es irgendwie mal im Buchladen gesehen oder so, aber die ist nicht auf Instagram in dieser Bubble oder so unterwegs, hat aber trotzdem Fantasy-Erfahrung. Und der würde ich es auch nicht empfehlen, weil die zum Beispiel recht empfindlich ist, wenn den Charakteren schlimme Sachen passieren.
Ja.
Aber ich weiß, was du meinst.
Ich fand auf jeden Fall auch, dass es ein gutes Buch war. Ich habe dem tatsächlich 5 Sterne gegeben, obwohl ich super viel Kritikpunkte habe, zu denen wir noch kommen. Aber es ist halt innerhalb dessen, allem, was ich bisher gelesen habe, da sind düstere Sachen dabei, da sind lange Geschichten dabei, da sind sehr epische Geschichten dabei, da sind traurige Geschichten dabei, steht es total für sich. Es hatte so ein ganz anderes Gefühl und ein ganz neues Gefühl in der Art, wie es geschrieben ist, in der Art, wie es erzählt ist, wie die Geschichte sich aufbaut, wie die Autorin die Handlung geplant hat, wie sie ausgeführt wird. Und deswegen hat mich das total umgehauen. Es hat mich gar nicht mal emotional so sehr mitgenommen oder es hat mich gar nicht so tief berührt wie so viele andere. Und trotzdem wird es, glaube ich, noch ganz lange bei mir bleiben, das Buch. Und ich werde da noch ganz lange dran zurückdenken, weil das so ein sehr besonderes Hör- und Leseerlebnis war.
Ja, das kann ich so unterschreiben. Also ich war auch nicht so emotional mitgenommen, wie immer alle online quasi einen davor gewarnt haben. Es gab so ein paar Situationen, die fand ich schon auch heftig. Und es gab auch so ein paar Situationen, wo mir ein bisschen die Kinnlade runtergefallen ist. Aber ich hatte jetzt nicht so diesen überkrassen Emotional Damage, den alle irgendwie immer da heraufbeschworen haben. Aber du hast vollkommen recht, das war auf jeden Fall sehr, sehr anders.
Ganz was Besonderes. Wir haben es beide wieder auf Englisch gelesen. Ich weiß nicht, wie die Übersetzung ist. Ich weiß, dass es 4 Übersetzerinnen gab, weil die das so schnell übersetzen mussten. Und ich weiß nicht, ob das Auswirkungen hat. Wenn es jemand auf Deutsch gelesen hat und da Kritik oder Lob hat, würde mich sehr interessieren, wie das übersetzt wurde. Weil das, glaube ich, ein ganz schöner Akt ist, wenn 4 verschiedene Menschen das übersetzen, die auch 4 verschiedene Stile haben. Und ich mich frage, ob man das als Leser am Ende merkt oder dass die das so gut gemacht haben, dass es das gar nicht aufgefallen ist.
Also ich weiß nur, dass halt viele Begriffe einfach behalten wurden, also wie High Reef und High Necromancer zum Beispiel.
Ja, du hast in die deutsche Ausgabe reingeguckt, ne?
Ich kenne eine, die es auf Deutsch gelesen hat, die es fast nicht gelesen hätte, weil ihr die Leseprobe vom Schreibstil nicht gefallen hat. Sie hat es dann aber doch
Und wie
gemacht.
fand sie's?
Ja, ich glaube auch so wie wir. Also sie fand den Schreibstil, der hat ihr tatsächlich nicht so gefallen. Sie hat gesagt, wie hat sie immer gesagt? Sie hat so ein ganz bestimmtes Wort immer gesagt, so dass das so zerfranst ist oder so. Deswegen war das für sie so anstrengend zu erzählen. Ich glaube, das ist das, was wir immer gemeint haben, zum Teil, dass die so weit ausholt beim Erzählen. Da passiert jetzt was und dann musst du erstmal eine halbe Seite lang irgendeine Backstory lesen, um überhaupt zu dem Punkt zu kommen, wo jetzt die Konversation weitergeht. Ja, deswegen, ich glaube, man muss so ein bisschen gucken. Mehr kann ich zu der deutschen Ausgabe auch nicht sagen, weil wenn ich ein deutsches Buch aufschlage, dann finde ich das so oder so schrecklich.
Ja, ihr hört den denglischsten Buch-Podcast. Es ist einfach so, sorry.
Ja, I'm sorry. Ich gucke echt immer mal wieder in deutsche Ausgaben rein, aber selbst so Bücher, die ich einfach vergötter und wo ich auch auf Englisch den Schreibstil liebe, wie Crescent City oder sowas, wenn ich da schon drei Sätze liest, da ich finde es ganz, ganz schlimm. Ich kann es nicht lesen. Deswegen kann ich das auch nicht so richtig beurteilen. Sie, wie gesagt, die am Anfang ein bisschen damit gestruggelt hat, hat es fertig gelesen. Also so schlimm kann es nicht gewesen sein.
Ja, es ist auf jeden Fall nicht ein Buch, was man irgendwie in 2 Abenden liest, weil man kommt langsam voran, finde ich. Wenn man 20 Seiten liest, hat man das Gefühl, man hat 100 Seiten gelesen. Man muss sehr aufmerksam lesen. Es ist auf jeden Fall so eine Aufgabe. Es ist kein Buch, was man nebenbei liest. Man muss sich ein bisschen Zeit dafür nehmen
Ja, das
und auch
stimmt.
Ruhe. Das ist auch nichts, was man so gut nebenbei hören kann, wenn man mehr Hörbücher hört oder wo man sich sagt, ja, ich habe jetzt hier dieses Buch auf dem E-Reader und das höre ich nicht. Ich lese jetzt mal nebenbei noch ein bisschen Alchemist. Das passt nicht so gut.
Also ich habe deswegen auch diverse Kapitel mehrfach hören müssen, weil ich immer wieder das Gefühl, hä, warte, was? Was? Weil ich halt entweder nicht genau genug dabei war oder das Hören halt schwieriger ist für das Hirn,
Ja.
das aufzunehmen, zum Teil wie beim Lesen.
Ja, und der Start ist auch sehr langsam. Es ist ein sehr detailliertes Magiesystem, von dem wir bisher noch gar nichts wissen.
Ich finde, das hat man auch ein bisschen gemerkt. Also ich hatte immer das Gefühl, wir müssen jetzt erstmal hier eine Welt aufbauen, bevor wir mit der Story anfangen können. Weil, also ich habe Manacled nicht gelesen, also ich habe die Fanfiction nicht gelesen. Und ich hatte immer am Anfang so dieses Gefühl, okay, wir müssen jetzt hier gerade eine Welt aufbauen, bevor die Story von Manacled anfangen kann, weil sie sich dort ja einfach komplett auf die Harry Potter-Welt verlassen konnte. Also ich hatte immer das Gefühl, wir müssen jetzt erst so, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viele 100 Seiten in Vorleistung gehen. Und dann geht's los. So hat sich das für mich beim Lesen mit dem Hintergrundwissen immer angefühlt.
Fiel es dir auch schwer, dein Potter-Brain auszuschalten?
Ja, am Anfang so ein bisschen. Aber ich muss auch sagen, ja, ich habe Harry Potter damals auch gelesen, aber ich habe jetzt die nicht so oft gelesen. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt, ich glaube, ich habe da gar keins mehrfach gelesen. Und auch nur die ersten Filme wirklich mehrfach geguckt. Das heißt, es ist mir eh nicht so super präsent. Natürlich weiß ich da noch diverse Elemente, aber ich kann dir auch nicht mehr alle Personen sagen. Wenn du mir jetzt die Namen sagst, dann fällt es mir wahrscheinlich wieder ein. Aber deswegen war das bei mir nicht die ganze Zeit so hyperpräsent, wo ich gesagt habe, ah ja, das ist der und das ist der und das ist der. Ich wusste halt die zwei Hauptpersonen, wer die logischerweise sind. Aber den Rest der Story.
Das Buch ist in 3 Teile eingeteilt und es hat mich ja den kompletten ersten Teil total beschäftigt und es fiel mir, ich habe die ganze Zeit versucht, aktiv das auszustellen, aktiv nicht darüber nachzudenken. Dann kam wieder irgendeine Sache, wo die Parallele sichtbar war und dann ging es wieder von vorne los. Und ich dachte, hör aber auf, Diana, es macht keinen Sinn. Du verstehst dieses Buch nicht. Es ist ja auch einfach eine andere Welt. Es sind ganz andere Familienkonstellationen, ganz andere Hintergrundgeschichten, die die Charaktere haben. Das heißt, es passt auch ganz oft nicht zusammen und trotzdem hat mein Hirn versucht, das aufeinanderzulegen. Und ich kenne Harry Potter sehr gut, die Bücher. Also es fiel mir unheimlich schwer und es hat total gestört und ist ja einfach nur ein Mii-Problem gewesen. Da hat ja niemand dran Schuld. Und das Hintergrundwissen, dass ich
Ja.
weiß, dass Manacled seit Jahren so eine beliebte Fanfiction ist, dass mein Gehirn damit da reingegangen ist. Ab so ungefähr nach dem ersten Drittel hat
Ja.
es aufgehört und dann konnte ich mich doch viel besser darauf einlassen, auf das, was ich da lese.
Kannst du schon spoilerfrei noch was zu der Lesung sagen?
Ja, ich kann ein paar Sachen spoilerfrei erzählen zu der Lesung. Das war eine sehr große Veranstaltung in Berlin. Das war ein kompletter Kinosaal voll. Das Interview wurde geführt von der Avon oder Evan von Avondale Art. Avondale Art. Ich weiß nicht, wie man sie genau ausspricht, aber die hat die offiziell vom Verlag beauftragte Kunst zu den Büchern gemacht. Diese ganzen Overlays und Drucke, die man da jetzt bestellen konnte. Sie hat sich sehr viel Zeit genommen für die Antworten. Ich fand es super spannend. Die Stadt, in der das spielt, heißt ja Palladia und wurde im Hörbuch die ganze Zeit Palladia genannt. Das war ein bisschen befremdlich. Ich fand es sehr spannend, dass sie erzählt hat, dass sie die Geschichte wirklich bis ins kleinste Detail geplant ist, dass sie 60-seitige PDFs mit Worldbuilding geschrieben hat, die sie ihrer Lektorin geschickt hat, dass sie dadurch aber auch, es wurde unheimlich viel von dem, was sie sich da ausgedacht hat, nicht benutzt in Alchemized. Und sie hat gesagt, dass sie ganz viel Stoff hat für weitere Buchideen. Und dass sie in den Nachbarländern zum Beispiel die Politik in bestimmten Nachbarländern, sie hat halt verschiedene politische Systeme erschaffen, so spannend fand, dass sie da sich vorstellen könnte, die nächsten Bücher drin zu schreiben.
Crazy.
Was ich wirklich spannend fand, ist, dass sie gesagt hat, dass es ihr wichtig war, eine weibliche Hauptfigur zu haben, die eine Heldin ist in der Fantasy-Geschichte, ohne dass sie männlich gelesene Heldentaten vollbringt. Und es ist ja wirklich so, dass wir so viele Fantasy-Romane lesen, Romantasy-Romane lesen, wo die Heldin
Ja.
diejenige ist, die ganz stark im Schwertkampf wird oder eine starke magische Fähigkeiten hat oder ganz, ganz gut im Nahkampf wird oder ausgebildet wird. Und dass sie ja aber in dieser Story so viel leistet und so viele Sachen macht und trotzdem aber eine sehr weiblich gelesene Figur ist. Und was ich auch wirklich schön fand, ist, dass sie sich sehr, sehr lange mit dem Thema beschäftigt hat, Heilberufe zu repräsentieren. Und sie hat erzählt, dass ihr Bruder und seine Frau, als sie Teenager war, ihre Tochter verloren haben. Und dass es ihr heutzutage noch ganz nachgeht, wie engagiert das Personal in dieser Situation war. Und dass sie gesagt hat, dass er jeden Tag medizinisches Personal arbeitet, was mit starken Verlusten, mit schweren Schicksalsschlägen zu tun hat und der mit diesen erlebten Sachen auf der Arbeit auch nach Hause geht. Und das wollte sie in Helena zeigen. Ja, also unsere Protagonistin, die ja eine Heilerin ist im Krieg und was die da alles sieht und wie sie sich da überarbeitet und wie sie die Sachen mit nach Hause nimmt, hat sie, fand ich, gut gemacht. Fand es super schön. Es war so ein Moment, wo ich in der Lesung irgendwie Tränen im Auge hatte, ich arbeite ja selber im medizinischen Bereich und dachte, oh, das ist irgendwie schön, dass sie dem so viel Respekt zeigt, wenn sie ja selber auch die Erfahrung gemacht hat. Und was ich auch noch spannend fand, ist, wie viel Gedanken sie in diese ganzen Namensgebungen gelegt hat. Also Helena fand sie einfach schön, sagt sie, aber es passt halt auch, weil es ist, glaube ich, auch wie die schöne, die reine. Cain, weil sie sagt, Cain ist ja der erste Mörder in der Bibel. Und dann heißt er mit Nachnamen Farron, weil das von Ferrum kommt für Eisen und er ja Eisenmagier ist. Und diese ganzen kleinen Details und dass sie das so wirklich bis ins Detail geplant hat, war schon sehr beeindruckend. Ich glaube, die hatten ein relativ kompliziert funktionierendes Gehirn.
Ja, das mit den Namen, ich meine, das gibt es ja oft in Fantasy-Büchern. Und das mit dem Farron ist mir tatsächlich aufgefallen. Ich so,
Ja.
alles klar, okay, jetzt weiß ich auch, warum der so heißt. Aber ja, cool, dass sie das auch so aktiv sich überlegt hat, alles.
Ja, total. Und ich finde, das merkt man auch, wie sehr es durchgeplant ist. Ja, und dann hat sie sich Zeit genommen, jedes einzelne Buch zu signieren von fast 400 Leuten.
Krass. Und am nächsten Tag nochmal.
Am nächsten Tag nochmal hat man sie nochmal in der Mall of Berlin angetroffen. Aber ich hatte Glück, dass ich relativ weit vorne saß und nicht so lange warten musste. Ich glaube, da waren Leute, die zum Teil die hat bestimmt bis 0 Uhr da noch signiert.
Ja, krass, ne? Würdest du denn sagen, dass das Buch den Hype wert ist?
Finde ich echt eine schwierige Frage, weil ich glaube, dass der Hype mir total im Weg stand. Also ich glaube schon, weil das so einzigartig ist, aber ich bin überrascht davon, dass so viele dieses so spezielle und so lange Buch so gut finden. Weil ich eigentlich, wenn das jetzt nicht bekannt wäre, würde ich denken, dass es eher eine ganz bestimmte Nische an Lesern anspricht und gar nicht so die breite Masse. Aber eigentlich finde ich, ja. Wie siehst du das?
Also, es ist ja auch eigentlich eine total fiese Frage, weil es ist ja sehr individuell, was jemand mag und was jemand nicht mag. Ich glaube, es ist in dem Sinne den Hype wert, dass es halt mal was anderes ist. Also, es lohnt sich auch und ich finde es auch cool in dem Sinne, dass dadurch halt auch Leute das lesen, die es vielleicht so ohne weiteres nicht gelesen hätten, wie du sagst. Ich frage mich manchmal so ein bisschen, ob die das wirklich alle so toll finden oder ob jetzt alle nur sagen, sie finden es so toll, weil es alle so toll finden. Also ich habe ja auch lange überlegt, ob ich es überhaupt lesen will, weil ich war ja so gar nicht gereizt davon. Habe es dann aber so ein bisschen auch wegen dem Hype gemacht, weil ich mir gedacht habe, okay, ich kann es ja nicht beurteilen, wenn ich es nicht gelesen habe. Ich hatte eh einen Credit übrig, also habe ich es gehört. Ich weiß nicht, ob ich es gelesen hätte. Ich hatte ja zu der Zeit auch zwei lange Autofahrten, weshalb ich das ja auch verhältnismäßig schnell durchbekommen habe für so ein langes Hörbuch. Ja, hey, hör mir auf.
Ja, 36 Stunden.
Und das war ja so kompliziert, dass ich das ernsthaft auf 1,0-facher Geschwindigkeit gehört habe. Normalerweise höre ich ja immer mindestens 1,2, weil das für mich meistens normale Sprechgeschwindigkeit ist. Aber das ging da gar nicht, es war mir zu schnell. Und ich war aber in dem Sinne enttäuscht, dass ich finde, halt voll viel, was man bisher so dazu gesehen hatte, so war, oh mein Gott, das ist so krass emotional damage und so. Und dann saß ich da und dachte so, ja, es gibt so zwei, drei Szenen, die ich heftig fand. Aber also, wo ist jetzt dieser super krasse emotional damage? Aber es ist auf jeden Fall ein gutes Buch, es lohnt sich zu lesen.
Ja, und wir überlegen ja auch noch, wir beide, ob wir da nicht noch was planen, uns noch mit einer Freundin zu unterhalten, die auch Manicult gelesen hat, weil da gibt es doch einige Fragen, die wir haben. Weil das, glaube ich, also mich würde auch interessieren an alle die, die Manicult gelesen haben und Alchemist, inwiefern ihr das jetzt anders, besser, weniger gut fandet oder ob das euer Leseerlebnis beeinflusst hat, weil ihr ja im Prinzip das Ende oder den Verlauf der Geschichte schon kennt und ob das nochmal anders einen anders emotional mitnimmt.
Ja, das fände ich auch spannend.
Ja, so Mona,
Ja.
wollen wir dann einmal eine Warnung aussprechen, dass alle die das Buch noch nicht kennen, jetzt ausmachen und alle die es schon gelesen haben, jetzt weiterhören und wir jetzt mal Tacheles sprechen.
Tacheles reden. Ja. Und alle, die ausmachen und Bock haben, sollen es natürlich lesen und dann wiederkommen.
Ja, auf jeden Fall.
Also, Spoiler, 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 Spoiler.
Spoiler, Spoiler, Spoiler.
Wer jetzt nicht weg ist, I'm sorry. Es lag nicht an uns. Wir haben alles gegeben. Ihr findet es sind the consequences of your own actions, wenn du jetzt gespoilert wirst.
Wo wollen wir anfangen? Lass doch bei den Protagonisten anfangen. Wie findest du Helena und Kane?
Ich muss ja sagen, ich liebe einen Tortured Hero.
Aha.
Und ich habe von Anfang an, als die vorkam, ich hatte ja keinen Plan, worum es geht, ne? Ich bin da ja super blind rein. Ich hatte von Anfang an so dieses Gefühl, der arme Kerl, der ist doch eigentlich bestimmt gar nicht so, wie er tut. Und der muss das ja auch nur aus irgendwelchen Gründen, die wir noch nicht wissen, machen. Und ist hier so ein bisschen, ich hatte sofort so Tortured MMC-Vibes. Böse, obwohl er nicht böse sein will. Aus welchen Gründen auch immer. Und das mag ich sehr. Ich fand da den Teil auch extrem gut geschrieben. Also das habe ich sehr dolle mitgefühlt. Überhaupt das Leiden von den beiden, individuell und zusammen, habe ich sehr doll mitgefühlt. Also das war schon was, wo ich sagen muss, so, boah, emotional hat mein Herz da die ganze Zeit eigentlich geblutet. Bei ihr, aber auch bei ihm. Und ihre Gesamtsituation einfach.
Ja, ich fand auch, dass das zwei sehr, also so in der Form Leiden habe ich, glaube ich, auch noch nicht gelesen.
Nee, ich auch nicht.
Und das ist ja auch nicht, dass er auch die guten Momente nicht wirklich gut waren.
Ist halt Krieg, ne?
Genau, wir wollten ja einmal die Frage klären, ist es eine Romantasy oder ist es keine? Was ist denn dein Fazit? Weil ich finde, das ist keine.
Wirklich?
Ja.
Weil, also, ich habe halt ja im Vorhinein ganz viele Reels gesehen, wo die Leute gesagt haben, hey, passt auf mit euren Erwartungen, das ist keine Romantasy. Also, ne, geht da nicht rein und denkt, das ist jetzt eine Romantasy, sondern das ist halt eine Dark Fantasy, bla bla bla. Ich bin mir auch ehrlich gesagt nicht sicher, das habe ich im Vorhinein nicht so mitbekommen, als was es jetzt wirklich gemarketet wurde. Weil ich habe mich dann während dem Lesen, nachdem ich mich darauf vorbereitet hatte, dass es keine Romantasy ist, habe ich mir die ganze Zeit gedacht, warum ist das bitte keine Romantasy, Leute? Da geht es doch die ganze Zeit um den ihre Geschichte.
Ja, das stimmt.
Es geht fast ausschließlich um den ihre Geschichte. Ja, das Drumrum ist sehr dolle aufgebaut. Das Drumrum ist auch sehr tragisch und da passiert natürlich auch noch einiges drumrum. Aber ganz ehrlich, also wenn du das mal mit Akotar vergleichst, da passiert ja auch einiges drumrum. Vielleicht nicht ganz so dramatische Sachen wie da jetzt, aber eigentlich geht's, finde ich, hauptsächlich um die beiden. Und ich finde auch, ohne die Love Story gibt es da keinen Plot. Also ein bisschen. Aber da, du hast halt kein Buch, wenn du die Love Story da rausnimmst.
Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ich finde halt, also dieser Begriff Romantasy macht halt eine bestimmte Erwartung. Und die Romance kommt ja eigentlich erst nach so 600, 700, 800 Seiten in irgendeiner Form zustande.
Aber ja nur, weil du sie noch nicht kennst.
Ja, das ist richtig. Aber ich meine, dass halt trotzdem die Erwartungen des Lesers halt eine andere sind, wenn du dieses Genre dir anguckst.
Ja.
Und also das stimmt. Das Buch hat. Wenn die beiden da raus sind, dann bleibt nicht viel übrig. Und es sind ja auch die Nebencharaktere sind ja auch eigentlich so groß, was ja auch einer meiner Hauptkritikpunkte war, dass als dann irgendwann die großen Reveals kamen, dass ich immer dachte, hä, wer ist das jetzt? Den Namen habe ich schon mal gehört. Was hat diese Person im ersten Teil gemacht? Wer war das nochmal? Das war schwierig. Aber es ist ja so, dass es nicht so viele positive Momente gibt, weißt du? Und deswegen würde ich mit dem, also es ist eine Liebesgeschichte innerhalb eines Kriegssettings. Und es ist, wenn man das so genau nimmt, es ist eine Romantasy, klar. Aber wenn man diesen Begriff Romantasy hört, dann kommt es mit bestimmten Erwartungen ans Genre. Und deswegen glaube ich, dass von vielen die Erwartungen nicht erfüllt werden, weil du ja eine richtige, so ein glückliches Zusammensein gibt es ja praktisch gar nicht.
Ja, das stimmt. Da
Ja.
gebe ich dir vollkommen recht, ja. Ich weiß auch nicht, ob man es dann sagen könnte, es ist eine Dark Romantasy, dass man das so ein bisschen framed. I don't know. Aber ich weiß schon, was du meinst. Also es ist jetzt keine klassische Romantasy in dem Sinne, aber es ist ja eh kein klassisches Buch in dem Sinne.
Genau, also wenn man dann, ich würde jetzt jemand sagen, das ist eine, ich glaube, ich würde es tatsächlich so formulieren, ne? Das ist so eine Liebesgeschichte zu Kriegszeiten halt, ist sehr, eine sehr tragische Liebesgeschichte.
Ja, das finde ich, trifft es ganz gut.
Wenn ich jemandem sagen würde, das ist eine Romantasy, die du lesen solltest, würde ich denken, ich habe dem jetzt was Falsches verkauft mit diesem Wort. Und ich hätte
Ja,
immer
okay.
das Bedürfnis, da noch Sachen dazu zu sagen, so.
Das stimmt.
Ja.
Weil es aber auch nicht richtig einzukategorisieren ist, ne?
Ja. Weil es einfach anders ist als alles, was wir bisher gelesen haben.
Weil ich würde jetzt auch nicht sagen, das ist eine High-Fantasy-Story.
Naja, es könnte eine High-Fantasy-Story sein, wenn dann da nicht die Liebesgeschichte so viel Raum einnehmen würde.
Ja, genau,
Naja,
aber
das
das
ist schon
meine ich.
so.
Also es hat von allem die Elemente, es hat die Liebesgeschichte, die sehr viel Raum einnimmt, es hat sehr dolle High-Fantasy-Elemente, aber es ist halt nicht dieses Clear-Cut, ich passe in diese Schublade, was ja eigentlich auch mal schön ist.
Ja, total. Vielleicht wäre das, würde mir das noch am besten gefallen, zu sagen, es ist eine Liebesgeschichte im High-Fantasy-Setting, weil so das Worldbuilding hat schon, da ist schon viel los. Ist schon auch gut durchdacht.
Ja, das stimmt.
Und aber auch fast nicht zu verstehen. Dabei ist es ja nicht mal so kompliziert, aber es wird so kompliziert erklärt. Und es werden sich so viele Begriffe, es kommen so viele Begriffe, die man nicht versteht. Ich habe die ganze Zeit mit einem Glossar von Instagram gearbeitet. Grüße an Cactus Peer Paper. Ich kenne sie nicht, aber ihr Glossar hat mich gerettet.
Das ist angeblich doch inspiriert, weil ich habe das in dem deutschen Buch gesehen, da ist hinten ein Glossar drin. Also in der deutschen Ausgabe auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es in deiner englischen auch drin ist, aber in
Ist
der
nämlich
deutschen
nicht.
Ausgabe ist, ja, damn.
Ja.
Weil in der deutschen Ausgabe ist hinten ein fettes Glossar drin.
Ja, herzlichen Glückwunsch an alle, die es auf Deutsch lesen. Oder die ihr, ich weiß nicht, ob dann der Forever Verlag das auch in der, die haben ja dort deutsche und eine englische Ausgabe rausgebracht, ob die es auch in ihrer englischen Ausgabe hinten drin haben. Aber meine Del Rey-Ausgabe hat keins und ich hätte eins gebraucht. Und mich interessieren Glossare in Büchern zu 95% nicht und ich gucke da nicht rein. Aber hier wäre ich sehr
Ja.
dankbar gewesen.
Ja, also das fand ich auch richtig, richtig anstrengend, vor allem in Teil 1. Weil das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Ich hatte so dolle das Gefühl, ja, okay, wir müssen hier kompensieren, dass wir keine Harry Potter-Welt haben, also müssen wir eine neue Welt bauen. Aber müssen wir die wirklich so kompliziert machen? Also für mich hat sich das immer angefühlt wie eine absolut unnötig überverkomplizierte Welt. Ich habe immer gesagt, so müssen sich die Leute gefühlt haben, die gemeint haben, Crescent City ist am Anfang so kompliziert, weil das fand ich ja
Ja.
nicht so kompliziert. Aber es gibt so viele Reels zu Leuten, die sagen, ich verstehe gar nichts auf den ersten 100 Seiten von Crescent City und nicht so schlimm war es doch gar nicht. Aber so habe ich mich in Part 1 die ganze Zeit gefühlt, wo ich dachte, so, ich check gar nichts.
Ja, same.
Check gar nichts. Und deswegen, ich habe ja auch die ersten paar Kapitel, was waren das? 2, 3, 4 oder sowas, die wir beide quasi doppelt gehört haben. Und die sind ja lang. Das eine Scheißkapitel geht fast eine Stunde.
Ja, ich habe es mir auch doppelt angehört.
Ja. Und selbst da musste ich dann in dem Kapitel noch manchmal so 30 Sekunden zurück, 30 Sekunden zurück, was?
Ja, das war schwer reinzukommen. Und dann ist das ja auch manchmal der Grund, weil man da so zu tun hatte. Mein Gehirn hatte zu tun, zu verstehen, was wollen sie hier, Vivimancy, Animancy, Transmutation, wie auch immer das alles, was hieß. Dann noch danebenbei zu verstehen, welche Personen hier gerade auftauchen und was die alle machen und wie die alle heißen. Und mir dann diese Personen für 300, 400, 500, 700 Seiten zu merken, bis sie wieder auftauchen. Wenn sie denken, warte mal, ich habe den Namen schon mal gehört. Das liest sich gerade so, als wäre das hier gerade eine große Überraschung für uns alle. Aber ich habe keine Ahnung, wer das ist. Und das natürlich, wenn ich es, kann ich mir vorstellen, dass wenn man Manicult gelesen hat und man kennt diese Charaktere, dann vergisst du nicht, wer Mad-Eye Moody ist. Du vergisst nicht, wer Dumbledore ist oder wer. Ne? Das weißt du dann einfach und da musst du nicht drüber nachdenken. Und das waren aber alles Namen, die habe ich jetzt nur ein oder zwei oder dreimal gehört am Anfang und dann kommen die später wieder und denkst dich, hä? War das jetzt einer von den Guten, einer von den Bösen? War der in der Eternal Flame oder nicht?
Vor allem, weil die ja am Anfang so irrelevant sind. In Teil 1 sind ja alle Nebenpersonen super irrelevant, weil sie ja auch nicht weiß, wer das ist. Und dann wird ja auch gar nicht erklärt, wer das ist. Außer es wird mal kurz gesagt, warte, den kenne ich doch, der war doch auf unserer Seite. Dann muss ich mir den Namen aber merken. Und dann gab es auch noch so Situationen, wo in derselben Szene Namen vorkamen, die sehr ähnlich klingen. Und wenn ich das nur höre und nicht lese, klar, it's a me problem, aber trotzdem finde ich das schwieriger auseinanderzuhalten. werden. Und mir das dann auch noch zu merken, ich hatte das Glück, dass eine Freundin von mir es gelesen hat und hinterher war. Weil du warst mir ja voraus, dann habe ich gehört und sie war mir hinterher. Und ich habe immer mal, ich war zwei oder dreimal, glaube ich, bei ihr zu Hause in der Zeit und habe dann in dem Buch nachgeblättert, weil ich Sachen nachgucken wollte. Und im Hörbuch finde ich das ja nie wieder. Und im Buch kann ich das nachblättern. Ich habe tatsächlich irgendwann, als ich so lange Autofahren war, in dem Hörbuch mir so Markierungen gemacht, wenn ich dachte, oh warte, das ist kompliziert, vielleicht muss ich das nachher nochmal nachhören, habe ich mir so eine Markierung gesetzt. Habe es nicht nachgehört, aber später habe ich das angefangen. Und das hat mir tatsächlich so ein bisschen den Arsch gerettet, dass ich manche Sachen, dadurch, dass sie hinterher war, durch ihre Erzählung nochmal mitbekommen habe. Ich hatte ein paar Situationen, wo sie mir was erzählt hat und ich so, warte, was passiert da in Teil 1? Das ist ja voll krass für das, was ich gerade höre hier in Teil 2 oder so. Moment, das muss ich jetzt bei dir nochmal nachlesen.
Ja, ich habe dich ja auch ein paar Mal gefragt. Warte mal, hast du den gerade schon getroffen? Was hat der da gerade gemacht? Wer könnte das sein? Weil ich wusste, ich habe den Namen hier schon wieder gehört und wusste nicht mehr. Wer war die? Wer war das?
Ja, stimmt.
Ja.
Ja, das war ein bisschen schade.
Nur so Sachen wie Layla. Layla. Ich habe überhaupt nicht gecheckt, dass wir am Anfang mal was von Layla gehört haben oder die gesehen haben oder es hieß, dass die
Tot ist.
tot ist. Habe ich nicht gecheckt? Oder Shazaya, als der dann später wieder auftaucht. Und ich dachte, warte mal, Shazaya, das war doch die ganze Zeit am Anfang. War der jetzt ein Verräter? War der auch tot? Stand der da? Ist der auf unserer Seite? War der auf deren Seite? Ich habe es einfach nicht mehr zusammengekriegt. Crowther. Was war mit dem jetzt? War der der Verräter? Ewigkeiten wussten wir ja beide nicht, in welchem Körper Morrow ist. Nee.
Nee, nicht Morrow, der Vater
Der
von
Vater, ja, der Vater
Kane.
von Kane, ja.
Ja, doch, das kam bei mir gerade vor und du so, warte, was? Und dann, warte, ich muss das nochmal nachhören, weil ich bin mir ziemlich sicher, so und so. Und dann habe ich dieses Kapitel nochmal rausgesucht, nochmal nachgehört, dir nochmal Bescheid gesagt, weil ich mir dann auch nicht mehr sicher war. Weil das ist aber ja auch so doof, weil der ist ja in dem Körper von Crowther, den wir ja aber dann immer als was ganz anderes sehen. Und dann wird das aber immer wieder spezifisch gesagt, dass der jetzt die Gesichtszüge von Crowther und Morrow sagt auch einmal, wir haben ja jetzt Crowther. Dabei haben die ja nur dem seinen toten Körper.
Und das wäre ja alles super, super, super cool und richtig gut gemacht, wenn das nicht so lang wäre, dass du es bis dahin wieder vergessen hast. Weil wenn du so ein Hörbuch hörst, ja, bist du ja, wenn du da nachher 15 Stunden später ankommst an der Stelle, dann weißt du das halt einfach nicht mehr, wenn du nicht so oft an. Und das ist was, wo ich finde, dass es ihr nicht so gut gelungen ist. Dass ich wirklich mehrere dieser, ja, Reveal-Momente hatte, die bei mir einfach nicht gezündet haben, weil ich es nicht gecheckt habe in dem Moment. Und jetzt sitzt vielleicht ein oder andere zu Hause und denkt, boah, ist die doof. Ja, ist halt so. Ja, und deswegen finde ich, dass es hätte kürzer sein können, das Buch.
Ja, auf jeden Fall hätte es kürzer sein können.
Ich fand, für das, was es war, war es einfach wirklich zu lang. Und dazu kommt, dass ja der Erzählstil, der Schreibstil, den sie hat, dass der super viel Distanz schafft, finde ich. Dass ich ganz wenig in die Geschichte richtig eingetaucht bin, sondern ganz viel von außen beobachtet habe. Und das geht mir bei den meisten Büchern halt nicht so. Ich lese ganz oft ein Buch und vergesse um mich alles herum und lese drei Zeilen und habe das Gefühl, ich bin in dieser Welt und sehe einen Film. Und das hatte ich bei diesem Buch aber nicht so stark. Ich wurde immer wieder rausgezogen, weil es so kompliziert war. Oder weil ich gerade nicht verstanden habe, was passiert, Sachen nachschlagen musste. Und weil es ja auch, also es war schon sehr viel, es war sehr viel Tell und wenig Show. Und es war wenig wörtliche Rede, verhältnismäßig wenig wörtliche Rede. Und dadurch hast du ja auch so einen passiven Erzählstil, der es ja kompliziert zu lesen macht. Und der dafür sorgt, dass dein Hirn mehr arbeiten muss und dass du dich mehr konzentrieren musst und dass es einfach alles ein bisschen, ja, komplizierter ist.
Ja, und es ist ja auch die ganze Zeit dritte Person, ne?
Ja, was ich eigentlich mag.
Ja, aber das schafft ja auch noch mal Distanz zusätzlich.
Genau, ja. Und dadurch hat sich nicht so eine enge Verbindung zu den Charakteren aufgebaut für mich. Ja, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass ich die besonders gut kenne oder einschätzen kann oder deren Verhalten voraussagen kann. Dafür hatte sie ja sehr viele Seiten eigentlich Zeit.
Ja, wo ich froh drum war, war bei den Vergewaltigungsszenen.
Ja, das hat sie irgendwie geschafft, so zu schreiben, dass man es lesen konnte, ja.
Ich bin da ja eigentlich super empfindlich. Das ist so eine Sache, die ich ja eigentlich gar nicht gut lesen kann.
Ja, mich auch gar nicht.
Und das fand ich, ich stand da im Stau, als ich das gehört habe, das weiß ich noch. Und sie hat ja so distanziert das erste Mal geschrieben. Bei der ersten Szene war ich mir danach nicht mal sicher, ob er es jetzt gemacht hat oder nicht. Und da war ich sehr, sehr froh drum. Es kam ja dann, es war ja dann schon relativ schnell klar, dass er es sehr wohl gemacht hat. Ich glaube, es hat auch deswegen gut funktioniert, weil sehr schnell klar war, dass es für ihn auch schlimm war, weil er sich das ja nicht ausgesucht hat. Aber auch wie sie es geschrieben hat, fand ich, also das hat sie in dem Sinne noch gut gelöst, dass es quasi trotzdem schlimm genug war, dass man da mitgelitten hat, aber noch distanziert genug, dass man es noch lesen konnte. Also zumindest ich. Das ist ja jeder anders.
Das sind auch Szenen, die ich sonst abbrechen würde oder überspringen würde.
Was ich richtig gut fand, weil wir es davon hatten, dass man sich Sachen nicht merkt, was ich richtig cool fand, in Teil 1 gibt es ja öfters mal so Flashbacks, wenn sie dann von den Gedanken träumt, die er gerade bei ihr gesehen hat, oder sie die Gedankenfetzen nochmal sieht, wenn er bei ihr im Kopf ist und so. Und das fand ich richtig gut, weil wenn man die dann in Teil 2 wieder gesehen hat, die sind mir immer aufgefallen und das fand ich richtig cool, weil man dann sofort. In Teil 1 fehlt ja komplett der Kontext zu dem bisschen, was du da gesehen hast. Und dann hat man den Kontext und dann entsteht oft auch nochmal eine ganz andere, also eine ganz andere Situation eigentlich. Und eine ganz andere Meinung zu der Situation, weil du einen anderen Blickwinkel hast. Also Blickwinkel ist eigentlich der gleiche, aber du hast halt mehr Kontext und Details dazu. Und deswegen, das fand ich noch richtig cool. Und was ich auch noch spannend fand, und das fand ich eigentlich ganz cool beim Lesen, dass ich überhaupt nicht umreißen konnte, wie das jetzt weitergeht, wie das eventuell ausgeht. Ich konnte eigentlich bis zum Schluss, weil ich da dann noch mal einen kurzen Scare hatte, konnte ich nicht sagen, überleben die beide, kriegen die ihre Version von dem Happily Ever After, sterben die beide, stirbt vielleicht nur er und opfert sich auf für sie und das Kind, was er ja auch mehrfach versucht hat, oder gibt es jetzt wirklich ein Happily Ever After? Auch ich wusste ja durch den Teil 1 schon, dass der Teil 2 irgendwie schlecht ausgeht. Aber ich wusste lange nicht, wie wir jetzt da noch hinkommen sollen. Also was da jetzt als nächstes passiert. Ich fand, es war ganz, ganz schwer, Dinge vorherzusagen im Vergleich zu anderen Fantasy-Büchern, die ich so gewöhnt bin. Weil oft sind es halt so klassische Sachen, wenn man so ein Seasoned Fantasy-Reader ist, sage ich jetzt mal, und schon so diverse Bücher mitgemacht hat, dann gibt es einfach so Sachen, die dir halt auffallen. Und da fand ich es ganz, ganz schwer und ich fand es total cool, mal wieder was zu lesen, wo ich nicht vorhersehen konnte, ah, jetzt passiert das und dann so, sondern wo eigentlich ständig irgendwas um die Ecke gekommen ist, womit ich nicht gerechnet habe und ich nichts vorhersehen konnte. Also wenig.
Ging mir ganz genauso. Vor allem auch in Bezug aufs Ende. Ich war die ganze Zeit so überzeugt, dass er stirbt und sie am Ende ein Happy End hat, in dem sie irgendwo sicher mit ihrer Tochter lebt, gegebenenfalls noch mit Layla und ihrem Sohn. Und das war für mich die ganze Zeit das Happy End. Ja, und als es dann, als sie dann geflohen sind und in diesem Berghaus da waren, dachte ich die ganze Zeit, okay, jetzt kommt gleich jemand und entdeckt die. Ich hätte nicht gedacht, dass sie da einfach jetzt ihr Leben verbringen. Und
Ja.
da ist die Frage, also ich habe häufig die Diskussion jetzt gelesen, ist es ein Happy End oder ist es nicht? Und ich, also für mich ist das also ganz klar ein Happy End.
Also es ist zumindest so happy, wie es sein kann. Und das fände ich auch nochmal was, was ich finde, dass sie sehr gut gemacht hat. Der Teil 3 und vor allem das Ende finde ich sehr realistisch. Weil es ist nun mal eine Kriegssituation, die waren beide in einer total beschissenen Situation. Und ich fand es sehr gut gemacht, dass sie quasi nicht gesagt hat, so, jetzt sind wir hier geflüchtet und jetzt ist hier alles happy-go-lucky. Sondern dass die mega damit gestruggelt haben, überhaupt Normalität zu finden. Dass sie mega damit gestruggelt haben, was sie jetzt eigentlich machen, dass sie mit dargestellt hat, was Layla zum Beispiel entscheidet versus was Helena entscheidet zu tun. Dass ja auch noch ausstand, ob Kane gegebenenfalls, also in meinem Kopf, war zwischendrin mal so, dass Amaris die jetzt aus Versehen verrät, weil sie die ja nicht getötet haben.
Ja.
Ich dachte ja safe, dass die gesichtet wird und dann irgendwen zu denen findet und dass er dann fürs Kriegsgericht kommt und für seine ganzen Kriegsverbrechen noch bestraft wird. Das war so noch meine Working Theory irgendwann zwischendrin. Von dem her finde ich, es ist in dem Sinne kein klassisches Happily Ever After, aber es ist so Happily Ever After, wie die beiden auch nur annähernd hätten haben können.
Es ist das happieste ever after, das ich nach dieser Geschichte aushalten kann, finde ich. Dass die da jetzt in der Angst leben, eventuell doch jeden Tag entdeckt zu werden. Dass die ein Trauma haben, was immer wieder hochkommt. Dass die natürlich, dass sich das in die nächste Generation weiterträgt mit der Tochter, die nicht sagen kann, wo sie herkommt, wer ihre Eltern sind. Ja, aber ich finde das, weil ja viel über den letzten Satz gesprochen wird.
Was war noch mal der letzte Satz?
Na, der letzte Satz ist das: She was a non-active member of the Order of the Eternal Flame and did not fight. Und das ist ein Satz, ja, der bricht einem das Herz. weil diese Frau natürlich unheimlich viel getan hat für den Frieden. Ich fand es so gut, dass wir dieses Ende kriegen und dass man noch mal so einen emotionalen Abschluss hat, jetzt so einen nicht so unglaublich fröhlichen Abschluss, und dass es viele bestimmt jetzt wütend macht, dass sie vergessen wird. Aber nach dem, was die beide erlebt haben, ist ja das Einzige, was die gerade wollen, ihre Ruhe haben. Ja, und das fand ich irgendwie schön.
Ich meine, ja, voll. Ich hatte auch, als Ine da zurückkommt und sie ja ganz lange an diesem Monument da guckt, diese Namen alle durchgeht, habe ich gedacht, oh, bitte lass jetzt Helena da stehen. Aber nachher, wo dann eben dieser letzte Satz ist und sie war quasi did not fight und so, fand ich auch echt so, oh mein Gott. Aber andererseits, sie hat sich das ja, sie wurde ja schon viel gelöscht in der Zeit, wo sie in diesem Tank war, hat er ja diese ganzen Dokumente, wo ihr Name drauf stand, verschwinden lassen, damit eben also kein Verdacht irgendwie auf sie kommt. Und sie hat ja nachher in dem Gespräch mit Laila auch ganz klar gesagt, sie will das nicht. Also Laila hat
Genau.
jetzt zu ihr gesagt, komm doch mit, lass doch kämpfen und so. Eigentlich mehr also ein bisschen auch aus eigenen, also selbstmotivierten Gründen, weil sie halt nicht alleine zurück will, was sie auch nachvollziehen kann. Ich kann das verstehen, warum sie sagt, nee, weil das ja dann alles, wofür sie dann am Schluss gekämpft hat, wieder gefährden würde. Ich finde es nur so schlimm für ihre Tochter, weil die ist ja jetzt wieder dort, ist wieder in so ähnlichen Strukturen wie sie war, muss wieder mit diesen ganzen Vorurteilen kämpfen und ist ja also in der Fake Identity dort, kann niemandem sagen, wer sie eigentlich ist, wird auch noch quasi erkannt, weil sie ihrer Mutter total ähnlich sieht und hat eigentlich nur Apollo, mit dem sie richtig darüber reden kann, als wahren Freund, was das angeht, und ist dadurch voll von ihm abhängig und kann eigentlich nicht wählen, ob sie den Typ jetzt will, weil sie ihn wirklich will oder ob es einfach der einzige Mensch ist, den sie hat. Und das finde ich
Ja.
so ein bisschen schlimm, weil sie dann sofort wieder in dieser Abhängigkeit von einer Person ist. Und dann hatte ich so direkt wieder so, ah ja, schön, wird hier wieder eine Marino ausgenutzt, wie damals.
Genau, was ich übrigens auch einen richtig spannenden Aspekt der Geschichte fand, diesen ganzen Hintergrund, den sie hat, dass sie als Migrantin da hinkommt und dass sie alles dort macht, um ihre Position am Institut zu rechtfertigen. Egal wie schlau sie ist, egal wie viele wissenschaftliche Entdeckungen sie macht, egal was sie für eine gute Heilerin ist, sie muss die ganze Zeit immer mehr beweisen, weil sie von woanders kommt, weil sie eine Frau ist und weil sie auch noch diese spezielle Fähigkeit hat.
Die ja eigentlich verboten ist und trotzdem alle haben. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das finde.
Was denn?
Dass da am Schluss alle dann doch auch noch Vivi-Manson sind.
Alle.
Naja, was heißt alle? Aber halt Laila und Luke. Und
Ja.
das sind so zwei super wichtige Leute, die zu dieser High-Elite bekommt. Es ist auch wieder dieses, also ich finde es in dem Sinne gut gemacht, weil das ja wieder diese Hypocrisy auch von unserer Gesellschaft oft darstellt. Wir haben jetzt irgendwelche Regeln, ihr dürft es nicht, aber heimlicherweise bin ich es trotzdem auch.
Ja, aber ich habe es nie benutzt.
Ach. Come on. Wie fandst du das überhaupt, diese ganze Story mit ihr und Luke und Best Friends und so?
Ich fand, ja, dass einfach diese Abhängigkeiten da so stark waren. Also ich fand, Luke wurde eigentlich so als ganz guten Typen dargestellt, seinen ganzen Ansichten, was er hatte, weshalb mir auch relativ schnell klar war, dass da irgendwas faul ist, als er sich da so komisch verhalten hat. Aber dieser ganze Background da mit seiner Familie und was das für Messiasen sind, das war kompliziert. Und man hat ja auch gemerkt, dass sie bei der ersten Möglichkeit, die sie hatte, sich da rauszulösen, dass sie die ja dann auch genutzt hat. Dass sie ja plötzlich in dem Moment, wo sie Kane hat, der sie bestärkt in, dass manche Sachen, die sie kann, nicht schlecht sind, oder dass sie, der ihr zeigt, dass sie stark ist und was sie alles für Dinge kann, indem sie ihn da von Verletzungen heilt, von denen keiner eine Idee hat, wie er geheilt wird, kriegt die ja so viel Selbstbewusstsein und entdeckt ja danach so viele neue Dinge, dass es, glaube ich, total überfällig war für sie, sich da rauszulösen. Und so viel wissen wir ja von Luke nicht. Das ist ja alles nicht, sie ist ja kein verlässlicher Erzähler. Wir wissen ja nur die Sachen über Luke, die sie uns erzählt und wie sie ihn sieht, von der Familie, die sie aufgenommen hat, die sie gesponsert hat, die sie, und dann hat der noch so ganz gute Ansichten innerhalb dieses Krieges aus ihrer Sicht, dass es, glaube ich, schwer ist, ihn als Person und als Charakter zu beurteilen. Außer dass es Harry Potter ist zur Zeit.
Ja, mir hat da tatsächlich ein bisschen dieser Background zu denen gefehlt. Also das war halt Zero Show, zu 100% Tell, aber immer nur so dieses, du bist mein bester Freund, er ist mein bester Freund, wir waren so gute Freunde und früher hat er quasi alles für mich gemacht, aber es gibt keine konkreten Beispiele und ich sehe ja dann auch nichts mehr davon, weil zu dem Zeitpunkt, wo wir ihn sehen, ist ja schon so viel bei denen kaputt und wird sie ja auch schon gezwungen, sich von ihm zu distanzieren, dass da ja gar nicht mehr viel passiert.
Ja, ich fand, also es gab im ersten Teil ja immer wieder so Rückblicke, ne, wo sie sich an ihn erinnert und ja auch nicht klar war, ob bei denen nicht irgendwie eine Love Story ist. Es kam für mich nachher vollkommen aus dem Nichts, dass er und Lila da so lange schon was hatten, weil ich irgendwie ganz lange auch dachte, dass es Probleme gibt mit ihm, weil er eigentlich auf sie steht oder sie auf ihn oder so, war nicht ganz klar, wie das beschrieben wird. Ich hatte schon den Eindruck, dass die eine enge Freundschaft hatten von dem, was mir da gegeben wurde. Dass die sehr viel Zeit miteinander verbracht haben und sich auch viele Sachen anvertrauen konnten, die man außerhalb dessen nicht sagen konnte. Es gab ja mehrere Gespräche, wo er einfach die Last, die auf seinen Schultern lastet, ihr gegenüber sich anvertraut hat, was er wahrscheinlich niemandem sonst in seiner Position sagen konnte.
Ja, aber ich glaube, auch da hat halt viel reingespielt, dieses, dass sie sich immer beweisen musste. Also ich fand es ganz schwer abzuschätzen, wie, was für ein guter Freund er wirklich war und wie viel sie quasi ausgenutzt wurde. Also, dass sie ihm eine gute Freundin war, auf jeden Fall. Aber ich habe halt nichts davon gesehen, dass er ihr ein guter Freund war. Außer, dass er einmal sie vom Lernen abgehalten hat, weil sie zu viel arbeitet. Also das hat mir so ein bisschen gefehlt und dann war quasi für mich nicht ganz klar, waren die damals wirklich Freunde, weil die beide Freunde sein sollten, wollten? Oder ist er da auch schon durch seine Tante oder wen auch immer in diese Richtung gepusht worden, du musst mit der befreundet sein? Oder war das vielleicht auch nur unbewusst? Also hat er das quasi aktiv gemacht, weil er wusste, er muss mit ihr befreundet sein? Oder haben die ihn nur unbewusst, also für ihn unbewusst in diese Richtung gedrückt? Und was ist davon jetzt eigentlich richtig? Weil nachher wird sie ja komplett eigentlich von der, wie heißt sie nochmal, seine Tante? Ilva. Sie ja komplett von dieser Ilva gesteuert und auch von ihm ferngehalten.
Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass die beide zusammenhalten, weil sie innerhalb eines Systems sind, wo sie nicht so viele Möglichkeiten haben und sich eigentlich gegenseitig stützen. Weißt du, dass sie beide fremdbestimmt sind von diesen Personen und beide ja auch nicht so richtig eine Wahl haben, wo es mit ihnen hingeht. Weil sie wusste ja, ich kann hier nur das Beste leisten, ich muss denen was zurückgeben, die sponsern mich, die haben mich aufgenommen, die haben mir hier ein neues Leben gegeben. Und er ist halt der, ne, religiöse Oberboss da irgendwie. Und es war ja auch schon von vornherein klar, wo es hingeht, wenn sein Vater mal nicht mehr ist. Und dass die eigentlich eher sich so aufeinander verlassen haben, weil sie ja auch keine anderen Möglichkeiten haben. Und hatte aber da das Gefühl, dass es trotzdem eine funktionale Freundschaft ist. Ja, aus wie auch immer die jetzt, wieso auch immer es dazu gekommen ist oder ob die jetzt dazu, ob es jetzt Force Proximity-Freundschaft war oder nicht. Also habe ich das gelesen.
Ich hätte einfach, glaube ich, gerne in dem zweiten Teil mehr davon gesehen, weil da ist es ja schon so, da ist die Situation ja schon so schlecht, dass die sich fast gar nicht mehr sehen und wenn, dann ja nur in richtig miesen Situationen, wo sie sich ja auch gar nicht richtig einig sind, da auf dem Dach zum Beispiel. Ich glaube, mir hat es nach dem Teil 1, hätte ich das in Teil 2, habe ich es einfach vermisst. Es war halt einfach schon vorbei. Es kam halt nicht mehr vor. Ich hätte es einfach gerne gesehen, glaube ich.
Ja, verstehe ich total.
Was denkst du eigentlich zu der Liebesbeziehung? Weil ich habe mich zwischendrin immer mal wieder gefragt, worauf die eigentlich beruht. Haben die sich wirklich einfach so ineinander verliebt? Und dieses komische Ding, das er im Rücken hat, hat es halt einfach verstärkt? Oder liebt sie ihn zum Beispiel nur, weil das ja so der Einzige war, weshalb sie nicht so alleine war? War das eigentlich alles nur Stockholm-Syndrom? Was ist das eigentlich?
Die Basis ist auf jeden Fall Stockholm-Syndrom. Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, von seiner Seite aus ist es, ne, als er zum ersten Mal eine Person hat, die nicht Grund auf Böse ist, mit der er zu tun hat, die ihm Zuneigung zeigt, die ihm was Gutes zeigt, die sein Wohlbefinden als Ziel hat oder sich für ihn einfach interessiert, die ihn nicht wegschiebt, nur weil er gerade blöd zu ihr ist. Und von ihrer Seite aus, ja, Mona, keine Ahnung, erklär's mir, weil ich verstehe es nicht.
Hi hot.
Also,
Wobei, nee, am Anfang ist er ja nur so ein Kind.
es gab keinen Moment, an dem ich da so swoony Feelings hatte oder so. Was es ja auch wieder schön macht und einzigartig und toll zu lesen, weil da verlieben sich zwei Menschen, die verlieben sich und ich muss diese Gefühle ja nicht haben. Aber das hat auch dazu geführt, dass ich diese Distanz hatte. Ja, weil, puh, Kane.
Ja. Ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass es auch wieder so dieses ist, das waren in dem Moment dann die einzigen zwei Personen, gegenüber denen sie ab einem gewissen Zeitpunkt zu 100% ehrlich sein konnten. Und dann bist du halt so die einzige wahre Bezugsperson in dem Sinne. Und ich glaube, das hat bei ihr schon viel mit reingespielt. Dadurch war sie bei ihm, hat sie sich halt nicht mehr alleine fühlen müssen, weil sie ja alles ihm sagen konnte. Und er ihr ja auch, wie du vorhin auch schon gesagt hast, ein bisschen aufgezeigt hat, wo die Holdfasts vielleicht sie ausgenutzt haben, was sie eigentlich doch alles kann, warum ihre Kräfte eigentlich gar nicht so böse sind, was ihr eigentlich für ein Mist erzählt wurde über ihre Kräfte. Und von dem her, ja. Und bei ihm, klar, hat es. Sie sagt ja nachher in Teil 3, wenn ihr Kind auf die Welt kommt, sagt sie, du musst dich aktiv dafür entscheiden, sie zu lieben, weil sonst wird dein Zauber das quasi nicht zulassen. Das fand ich auch crazy. Und ich fand es auch noch krass dargestellt. Und gut, dass das nochmal thematisiert wurde, dass er am Anfang mega Probleme hatte, weil ihn das so mitgenommen hat mit diesen Vergewaltigungen.
Ja.
Ja, ich bin mir nicht sicher, warum die sich lieben.
Die haben ja schon sehr viel füreinander gemacht und die waren da einfach, ich meine, das ist ein Krieg, das ist Krieg, das kann ich gar nicht nachvollziehen, was die jeden Tag erleben, was die jeden Tag so sehen und dann eine Person zu haben, wo du dich 100% drauf verlassen kannst. Für sie ist es ja auch, sie hat ja diese Gedanken, ich bin in einer Notsituation, Kane kommt gleich und holt mich. Ja, die hat sie ja mehrmals diese Gedanken und das gibt ihr Sicherheit und dass sie, auch wenn egal wie er sie wegschubst, immer wieder zu ihm zurückkommt. Aber deswegen ist es auch so, dass ich sagen muss, dass mich dieses Buch so im Bann gehalten hat und auch so, dass ich weiter interessiert war, weil das was ist, was ich kenne das so noch nicht. So wie das beschrieben war, so wie die sich verhalten haben und wie viele Männer werden in diesen Romanen als morally gray bezeichnet und sind das eigentlich gar nicht. Und ihm war alles scheißegal. Für den hätten alle Menschen sterben können, Hauptsache sie überlebt.
Und nicht nur das, er hat ja alle Menschen, die ihr mal was Böses getan haben, umbringen wollen.
Ja, und dem wäre es aber auch völlig egal gewesen, wenn da jetzt ganz viele Unschuldige sterben, solange sie da jetzt heil rauskommt.
Ja.
Das ist jetzt nicht die Typen Mann, wo ich jetzt da sitze und sage, oh, I'm so
Swoon.
enough. He's my favorite book boyfriend now. Nein,
Oh.
aber es war halt super cool zu lesen. Ja.
Das auf jeden Fall.
Wie viele Sterne hast du dem gegeben?
Ich habe es noch nicht bewertet auf Goodreads, aber ich glaube, ich werde ihm 4 geben.
Ich habe gedacht, ich bewerte es jetzt sofort, weil ich konnte ja erstmal, ich habe ja, also diese, ne, man hört ja oft, dass man sagt, ich muss erstmal an die Wand starren, wenn ich mit was fertig bin. Also ich habe wirklich erstmal an die Wand gestarrt. Und ich habe es ja an dem Tag noch beendet, als abends die Lesung war. Und ich bin da hingefahren und habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, mir sitzt jemand auf der Brust. Und dass mir ein Buch noch so nachhängt, ist auch nicht so oft so.
Ja,
Und
krass.
da habe ich gedacht, ich nutze diesen Moment und bewerte dieses Buch jetzt, weil das werde ich später vergessen und dann werde ich mich an den Kritikpunkten, die ich habe, aufhalten. Aber das Leseerlebnis fand ich so krass. Ich hab keinen Moment gehabt, wo ich dachte, ich will es jetzt nicht zur Hand nehmen oder ich will jetzt nicht weiterhören, obwohl es so lang ist und obwohl es sich so zieht, hat es mich trotzdem die ganze Zeit dabei gehalten.
Ja, das stimmt. Sogar so sehr, dass man manche Kapitel zweimal hört, wenn man es nicht
Ja.
gecheckt hat.
Aber checken will.
Ja, genau.
Oder es ist einfach falscher Ehrgeiz.
ja, ich glaube, mir hat es das so ein bisschen zerschossen, dass es keine 5 Sterne sind. Ich weiß gar nicht, ob das. Ich glaube, es werden wahrscheinlich. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, dass es ein bisschen daran liegt, dass ich durch diese ganzen krassen Reaktionen vorher so höhere Erwartungen an diesen, oh mein Gott, emotional damage und das ist so schlimm und das ist so schlimm. Und wie gesagt, es gab schlimme Teile, aber am Ende war es für mich dann halt, und auch dieses, es ist keine Romantasy, bla bla bla, aber am Ende war es für mich halt einfach eine Liebesgeschichte in einem super beschissenen Setting, wo auch zwischendrin ständig mein Herz geblutet hat und es auch was ganz Neues war. Aber ich saß eben nicht nachher da und habe an die Wand gestarrt. Und ich fand den Schluss zwar schon noch mal für diese Tochter schlimm, aber ich war so, ja, okay, alles klar, gut. Von dem her, ja, es ist auf jeden Fall gut. Es ist tatsächlich nichts, wo ich jetzt rumrenne und sage, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, musst du lesen, aber ja.
Ja, ich war mir auch nicht so sicher, wenn sie jetzt ein Buch schreiben würde in einem Nachbarland mit einem anderen politischen System und anderen Intrigen, ob ich mich jetzt sofort drauf stürzen würde.
Also ich weiß, dass ich es nicht tun würde.
Okay.
Also zumindest nicht jetzt sofort. Sie bringt ja jetzt eh nicht sofort was raus. Keine Ahnung, wenn das Buch in einem Jahr kommt. Schauen wir mal.
Ja, wenn wir also ganze TBA gelesen haben.
Entschuldigung. Oh, unsere ever-growing TBR. Ja, und wie gesagt, ich habe es ja zum Teil auch nur wegen dem Hype jetzt gelesen, weil ich dann doch selber beurteilen wollte, was jetzt ist und nicht, weil ich so super intrigued war. Aber gut.
Was hat es denn heute für eine Goodreads-Bewertung?
Guckst du gerade?
4,57
Ist
mit
ein Hype-Buch.
46.000 Bewertungen. Ja, aber Hype-Bücher haben ja nicht oft die besten Bewertungen, weil ja viele dann merken, dass es ein Hype-Buch ist und enttäuscht sind.
Ich habe aber bei dem tatsächlich ein bisschen das Gefühl, dass es.
Ja, das Selbst-Gaslighting.
Ja, genau. Weil es hat ja schon die Elemente. Es hat ja auch Emotional Damage. Es ist ja auch schlimm und alles. Das stimmt ja alles. Aber es ist halt nicht so krass, wie ich dachte, dass es jetzt sein muss, nach dem, was man da online alles so mitbekommen hat. Und es ist halt auch einfach, es geht nicht leicht von der Hand. Und wie du sagst, es ist viel Distanz. Und ich glaube auch, das ist genau das, warum ich da nicht so mitgefühlt habe. Und ich bin ja sonst jemand, der da total mitfühlt.
Na gut, Mona, was würdest du als nächstes lesen? Was ist auf deiner Liste?
Ich bin ja zwischen Büchern. Ich habe jetzt noch 10 Minuten oder so zu hören in meinem aktuellen Hörbuch. Ich brauche
Was
eine
hörst du denn
Romance,
aktuell?
Leute. Ich brauche eine fluffy Romance. Bleibt mir weg mit diesen schweren Themen jetzt langsam. Ich kann nicht mehr. Ich brauche was fluffiges. Weil ich habe jetzt Alchemist gelesen, dann haben wir Secret Haven gelesen, was ja eine Romance ist, aber die hat auch von Catherine Cowles ja auch, also es ist ja erst Romantic Suspense plus die haben ja beide eine heftige Past. Also es ist keine fluffy Romance. Jetzt habe ich City of Gods and Monsters gehört. Das ist auch keine fluffy Romance. Ich brauche jetzt eine fluffy Romance, ich glaube. Ich muss jetzt auch mal wieder was lesen. Ich habe gerade so viel gehört. Ich werde wahrscheinlich Packing Strong von Emily Rath lesen und Pumpkin Spice Café hören, weil da habe ich so viele Bücher von der Reihe in meiner 99-Cent-Bibliothek, außer das erste. Und das ist auf Spotify, deswegen höre ich mir das, glaube ich, an.
Schön.
Ja. Du so?
Ich habe jetzt gerade nur Slewfoot auf meiner Liste. Ich jetzt unbedingt ein Halloween-Buch und dann mal gucken, ob ich noch ein Hexenbuch schaffe. Ich muss gerade weg von jeglicher Romantasy. Von Romance in general, glaube ich. Das ist gerade mein Plan. Aber ich habe ja auch mit dir gerade City of Gods and Monsters gehört und gelesen und kann mir vorstellen, dass ich da vielleicht auch zeitnah den zweiten Band anfange, weil es hat mir ganz gut gefallen.
Okay. Okay. Cool.
Ja.
Dann haben wir noch ein Fazit.
Mich würde so gerne interessieren, was ihr denkt von diesem Buch.
Ja.
Ich will ganz viele Meinungen hören, weil ich habe das Gefühl, die gehen sehr auseinander und mich interessieren ganz viele Ansätze und gerne Nachrichten von Menschen, die Manicult auch gelesen haben.
Yes. Das finde ich auch super.
Ich habe da einige Fragen zu. Was macht Hermine beruflich in diesem Band? Ist sie auch Heilerin? Das ist mal eine gute Frage.
Was ich mich auch die ganze Zeit frage, ist Leila Ginny? Okay, thanks. Das
Und
heißt, Soren ist dann Ron. Wer ist Crowther?
also, ich glaube, Mad-Eye Moody
Ah, oh, okay.
war zumindest mit Fragezeichen. Ich habe eine Liste von einer Freundin bekommen. Ich habe gehört, der dritte Teil vom Buch ist bei Manicult richtig, richtig lang.
Was passiert denn da dann
Ja,
bitte?
du hast halt richtig lang anscheinend eine Phase, in der die einfach ihr Familienleben leben mit der Tochter. Habe ich gehört.
Okay,
Ja.
cool. In
Ja.
der Hütte, wo ja eh nichts passiert. Da ist jeder Tag das Gleiche bei denen. Dann gehen sie ein bisschen ins Dorf, holen Käse und das war's. Und ein Hund.
Ich weiß ja nicht, ob da noch mehr beschrieben wird, mit was für Sachen die jetzt strugglen.
Also, wenn was nicht hätte länger sein müssen, dann das.
Ja.
Oder?
Ja.
Also zumindest aus der Perspektive, wo ich es nicht gelesen habe. Kann ich mir nicht vorstellen, weil es wird ja thematisiert, womit sie strugglen und so. Sorry.
Vielen Dank, dass ihr dabei wart.
Ja, danke fürs Zuhören und lasst uns wissen, was ihr denkt.
So schön, dass du uns gefunden hast.
Vielen Dank, dass du dabei warst.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, würden wir uns riesig über eine Bewertung freuen. Und noch schöner wäre es, wenn du deinen Book-Besties von uns erzählst.
Du findest uns bei Instagram unter Prolog und Panik Podcast. Wenn du Anmerkungen oder Fragen zu dieser Folge hast, schreib uns einfach eine DM oder eine E-Mail unter kontakt@prologundpanik.de.